Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Wir reden heute natürlich über was sonst, die Bundestagswahl am vergangenen Sonntag. Wir sollten uns da auch keine Illusionen machen. Die Ergebnisse waren insgesamt keine gute Nachricht für progressiven Kräfte oder sagen wir explizite Sozialisten. Die rechtsextreme AfD, die nicht nur rassistisch ist, sondern vor allem auch ein knallhartes neoliberales Wirtschaftsprogramm befürwortet, das einen umfassenden Angriff auf den Wohlfahrtsstaat und Errungenschaften der Arbeiterbewegung bedeuten würde, hat kräftig zugelegt und ist jetzt zweitstärkste Kraft. Über jeder fünfte Wähler hat ihre Stimme für diese Partei gegeben. Und gleichzeitig bleibt das politische Zentrum trotz einigen Verlusten doch relativ stark. Die FDP, meine ich, ist raus. Doch die CDU ist nicht nur drin, sondern führende Kraft. Auch bei ihrem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten werden sie eine Regierung jetzt anführen, die, wie sie selber auch im Vorhinein kommuniziert werden, mächtige Angriffe auf den Wohlfahrtsstaat vorbereitet und mit einer sogenannten Agenda 2030 auch weitere drastische Arbeitsmarktreformen umsetzen möchten, die keine gute Nachricht sind für alle Menschen, die von ihrer täglichen Arbeit leben müssen und auf jeden Fall auch keine gute Nachricht sind, was die Klimapolitik angeht oder auch Friedenspolitik in Europa. Wir haben also eigentlich keinen großen Grund zur Freude, aber, und ihr wisst es bestimmt, es gab eine doch sehr schöne Überraschung am Wahlabend, nämlich die 8,8% für die Linke, eine Partei, die viele, auch durchaus einige in der Redaktion dieses Magazins, lange für tot hielten, die aber seit letztem Oktober, als eine neue Parteiführung gewählt wurde, inklusive meiner Vorgängerin bei Jacobin Ines Schwertner, die Partei auf einen neuen Kurs bringt und mit einem klaren, zugespitzten Wahlkampf mit klassenbasierten Forderungen nochmal zu neuer Stärke zurückgekommen ist. Das ist natürlich für Linke in ganz Deutschland, aber auch europaweit eine wichtige und spannende Nachricht, weil es auch eine neue Chance eröffnet, in doch recht düsteren Zeiten vielleicht auch eine hoffnungsvolle sozialistische Perspektive und Projekt für die Zukunft in diesem so wichtigen europäischen Land aufzubauen. Wir wollen deshalb heute darüber sprechen mit Martin Neise. Martin Neise ist ein alter Freund der Zeitschrift, aber vor allem ist er Mitarbeiter im Karl-Liebknecht-Haus der Linkspartei für marxistische Grundlagenbildung, Mitgliederentwicklung und war auch zentral involviert im Wahlkampf, vor allem auch in der Kampagne von Ines Schwertner in Lichtenberg. Und wir werden gleich von ihm erfahren, wie diese Kampagne aufgebaut wurde, was verändert wurde im Vergleich zu den Verliererkampagnen der letzten Jahren und welche Perspektiven er sieht für einen weiteren Aufbau und die Stärkung der Linken als eine sozialistische Kraft innerhalb der Arbeiterbewegung in den kommenden Jahren. Gleich geht's also weiter mit Martin, aber davor ein kleiner Werbehinweis von mir. Es sind viele neue Menschen in die Partei eingetreten in den letzten Wochen und Monaten und die Deutsche Linke, wie wir wissen, hat nach wie vor gewisse Schwächen, was politische Bildung angeht. Wir haben deshalb vom Brumaire Verlag ein, glaube ich, besonders interessantes Angebot für viele Menschen oder viele von euch, die gerade eintreten. Und zwar die Edition Marxismen, die seit ein paar Wochen von Brumaire Verlag auf den Markt gebracht wurden. Es handelt sich um 36 Bänden, die gestaffelt über die nächsten 3 Jahre erscheinen. Wir nennen sie 200 Jahre Systemkritik für systematische Weltverbesserer. Das sind über 30 Bänder, in denen der Politikwissenschaftler Ingas Holti die wichtigsten Denker und Strömungen des Marxismus in kurzen, knappen, verständlichen Bänden vorträgt. Und die ersten 3 kann man heute schon ergattern auf www.marxismen.de. Schließt ein Marxismen-Abo ab und die neuen Bänder kommen zu dir nach Hause geliefert, sobald sie erscheinen. Ich habe den ersten Band bzw. die ersten 2 Bänder zu Karl-Marx-Bereich gelesen und kann sagen, die sind sogar für Leute, die etwas Ahnung haben von Marxismus, durchaus interessant und eine Lektüre wert. Gut, das war's und bis gleich mit Martin. Hi Martin. Schön, dich wiederzusehen und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hallo Lauren, herzlichen Dank für die Einladung.
Gut, wir haben ganz, ganz viele Sachen, über die wir diskutieren können heute. Ich habe mir auch schon eine Liste gemacht, aber lass uns einsteigen mit dem Offensichtlichen, das Wahlergebnis für deine bzw. unsere Partei. Du sitzt seit irgendwie 6, 7 Jahren bereits im Karl-Liebknecht-Haus, arbeitest, hast an unterschiedlichen Kampagnen gearbeitet, in der Mitgliederbildung aktiv gewesen, hattest aber jetzt nicht unbedingt die einfachsten Jahre hinter dir politisch, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen. Und jetzt auf einmal 8,8%. Wie hast du das erlebt und vielleicht ab wann hast du angefangen zu spüren, dass der 23. Februar vielleicht doch anders ausgehen wird als die Wahlen zuvor?
Ja, also ich muss sagen, am Sonntag ist viele Emotionen von mir abgefallen. Mit vielen Leuten in den Armen gelegen, die in den letzten Jahren halt krasse Sachen gemacht haben, wo wir viele Sachen zusammen entwickelt haben, gegen, weiß ich nicht, Widerstände, aber oder auch ohne jetzt, dass sich das irgendwie als Erfolg zeitigt und so weiter und so fort. Und und so Wahlkämpfe sind natürlich auch immer ein Moment, wo du diesen Band of Brothers oder Band of Sisterhood hast. Von daher war ich die ersten Tage auch gar nicht zu Analysen angeregt, sondern ich habe mich einfach tierisch gefreut. Und die Ergebnisse waren natürlich fantastisch. Ich habe selber vorher immer ein bisschen Erwartungsmanagement mit mir betrieben, aber auch während des Wahlkampfes, also ich war viel in Lichtenberg involviert, natürlich auch mit den Aktiven. Jetzt wollen wir uns nicht zu sehr in uns selbst verlieben, wir müssen bei der Stange bleiben, bei unserem Erfolgsrezept und so weiter und so fort. Und ich wusste, also ich glaube, der erste Moment, wo ich wusste, hier läuft jetzt was anders, war, als wir im Januar, jetzt on the ground, Erfahrungen in Lichtenberg, ein erstes Aktionswochenende hatten. Eigentlich schon im Mitte Dezember bei unserem Wahlkampfauftakt, wo da waren zwar halt 50 Leute, aber die Hälfte war neu und viele noch gar keine Parteimitglieder. Das hat sich dann weiter im Januar gespiegelt, bei so einem ersten Aktionswochenende, wo auch die Hälfte wieder neu war und keine Parteimitglieder. So, und ich dachte mir, okay, hier ist jetzt was anderes im Gange. Viele haben begriffen, was los ist, die Ernsthaftigkeit der Lage. Anscheinend sind wir auch wieder attraktiv, sodass es sich um diese Partei zu kämpfen lohnt, selbst wenn man noch gar nicht Mitglied ist. Ich habe mir nur gedacht, haben wir genügend Zeit? Und mein eigenes persönliches Ziel und was ich auch sozusagen mit gerechnet hatte, war, also im November, wenn wir eine gute Kampagne machen, ohne Fehler, die auch wieder ein bisschen die Herzen ergreift, können wir in der Kürze der Zeit 4,5 bis 5,1% bekommen. Und 4,5% hieße die 3 Direktmandate. Das war mein Ziel. So, und der zweite Moment, wo ich dachte, okay, hier ist was anderes jetzt los, hier kann was gehen, war als schon Anfang Januar bei einem Neujahrsevent Heidi Reicheneck in Nürnberg irgendwie 500 Leute in einem Kinosaal hatte. Einen Tag später haben die Leute 2,5 Stunden angestanden, ich glaube, es war in Augsburg oder so, um Autogramm und Selfies mit ihr zu machen an dem Infostand. So, Anfang Januar. So, und ich dachte mir, okay, mal gucken, also was ist hier los? Dann kam der Bundesparteitag im Januar und ich weiß noch, die durchschnittlichen Umfragen waren so 3,7% oder so. Und dann hatten wir einen sehr, sehr guten Parteitag. Der kam auch nicht von ungefähr. Also sozusagen, das hat ja auch damit zu tun, dass ein Führungspersonal da Sachen auch entwickelt und im Griff hat. Danach gingen die Umfragen so auf 4,7 hoch, also die durchschnittlichen. Und ich habe mir sagen lassen von unseren Presse- und Öffentlichkeitsleuten, die Journalisten waren ganz happy und überrascht, dass sie mal über was anderes erzählen konnten als Streit. Die konnten ihren Augen kaum glauben. Genau, und dann dachte ich mir, okay, 4,7, jetzt wirklich die 3 Direktmandate. Und sozusagen das auf jeden Fall. Naja, und dann natürlich Heidis Rede. Das war dann der Moment, in dem alles durch die Decke ging. Also kurz nach dem Parteitag hatten wir die erste Umfrage mit 5%. Und jetzt dachte ich mir, okay, die erste Umfrage, wenn jetzt noch 2, 3 hinzukommen, dann werden sich viele Leute wieder sagen, okay, Stimme ist nicht verschenkt, da können wir uns so bei 5 einpegeln und so. Genau, aber dann kam Heidis Rede, die das halt nochmal völlig durch die Decke gebracht hat. Und am gleichen Abend hatten wir eine Veranstaltung im Festsaal Kreuzberg, wo irgendwie 650 Leute da waren, ewig lange Schlange. Und da kam ein Journalist auf mich zu und der meinte, was ist denn hier los? Was ist denn, was passiert hier? Hier sind so viele Leute. Das ist noch völlig underreported, überhaupt gar nicht begriffen bei den Journalisten, sage ich. Ja, ja, machen Sie was, ja. So, und da dachte ich mir, okay, jetzt ist wirklich dieser Uphill-Battle ist jetzt nur noch sozusagen, sagen wir mal, in einer Waagerechten. Ne? Ja.
Mhm. Und wie würdest du, weil du hast jetzt auch Heidis Rede im Bundestag genannt, es gab ja Anfang der Woche in der New York Times eine lange, lange Reportage darüber, wie TikTok die Linke oder die Liberalen, wie sie zuerst gesagt, geschrieben haben, aber sie meinten ja, die Linken gewonnen haben.
Möchte ich brüsk zurückweisen, den Terminus liberal, ja.
Ich meine, du steckst ja nicht in der Social-Media-Abteilung, sondern Grundlagenbildung und auch Organizing. Natürlich gab es dutzende Faktoren, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber wie würdest du das jetzt nachträglich oder rückwirkend für dich beurteilen? Wie wichtig waren solche Momente wie Heidis Bundestagrede im Vergleich zu der allgemeinen Ausrichtung des Wahlkampfes?
Ja, also man sagt ja immer, History serves the prepared. Also der geschichtliche Moment ist für denjenigen günstig, der darauf vorbereitet ist. Und ich glaube, hätten wir bestimmte Fundamente nicht gelegt in den letzten Monaten und bei Haustür und Organizing ja Jahren, weil Strukturaufbau immer länger dauert als Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise. Hätte es diese Vorarbeit nicht gegeben, hätte Heidis Rede uns auf diese 4,5 oder 5% gebracht. Und andersrum ohne Heidis Rede, ne, um diese 5%. Ich glaube, was vorher als Fundament gelegt wurde, ich glaube, es ist das erste Mal, glaube ich, seit sehr langer Zeit, dass viele Komponenten nicht nur funktioniert haben, sondern auch ineinander gegriffen haben. Ich bezeichne immer sozusagen, oder viele sagen so, Kampagnen fußen auf drei Beinen. Du hast auf der einen Seite die Policy, also die Inhalte, die irgendwie Antworten auf die Fragen der Zeit geben. Dann das Airgame oder das Narrativ, die politische Kommunikation, was auch mit Personal verknüpft ist. Und dann das Groundgame, also sozusagen, was du auf der Straße, in den Nachbarschaften bewegen kannst. So, und ich glaube, diese drei Beine standen nicht nur für sich, sondern sie haben ineinander gegriffen. Und ich glaube, das muss man wirklich, um diese Kampagne und den Erfolg der Kampagne zu verstehen, glaube ich, ein bisschen darlegen, weil wir hatten diese Vorwahlkampagne, die ein halbes Jahr entwickelt wurde und dann beim Bundesparteitag startete, also mit dieser Befragung, und daraus sollte dann die thematische Fokussierung erwachsen, daraus dann diese große Haustürkampagne. Und am Anfang haben Leute gesagt, was, das ist jetzt eure große Erneuerung, also in der Partei, ein paar Kritikerinnen und Kritiker, das ist jetzt eure große Erneuerung, wir gehen schon wieder an die Türen. Und der Punkt war aber nicht, also der Punkt war natürlich, die Strukturen aufzubauen und auch mit vielen, vielen tausenden Menschen zu sprechen, aber daraus auch unsere Politik zu entwickeln und den Fokus und auch das Narrativ und die politische Kommunikation. Weil es ist das eine, wenn du im Oktober eine neue Parteiführung hast, zu sagen, hey, wir sind jetzt wieder nah bei den Leuten. Da hilft natürlich die Gehaltsbegrenzung. Aber es ist das eine, in einer Pressekonferenz zu sagen, wir kümmern uns um die Sorgen und Nöte. Und es ist das andere, das zu machen und es dann auch zu zeigen und wieder zu erzählen.
Und darf ich da vielleicht eine semikritische Nachfrage stellen? Weil ich gehörte, muss ich gestehen, auch zu den Leuten, die ein bisschen gewitzelt haben, okay, man klopft an 10.000 Türen und kommt zum Ergebnis, Miete ist ein wichtiges Thema. Also inwiefern, also wie sah das dann wirklich aus, dass man sagt, okay, wir spitzen jetzt auf Miete und Lebensmittelpreise zu? Ich meine, hat man da wirklich 10.000 Türgespräche gebraucht, um zu wissen, dass das die Themen sind, die gerade bei den Leuten so brennen?
Naja, du weißt natürlich als Partei, wir sind ja sozusagen Teil dieser Gesellschaft, was brennt und was auch wichtig ist. So, es geht nur dann darum, über diese tausenden Gespräche rauszufinden, was konkret beziehungsweise was prioritär ist. Weil wir hatten ja die Herausforderung, diese Überbegriffe wie soziale Gerechtigkeit wieder mit Leben zu füllen und auch als Thema zu besetzen. Es war auch für die Partei in der Breite nach innen wichtig, diesen Prozess zu haben, damit wir uns alle einigen auf diese zwei oder drei Themen. Ne? Mhm. Weil sonst, ich kenne das von Landesverbänden, da sagen dann alle, wir müssen uns fokussieren und dann sagt jeder sein wichtiges Thema, was dann vielleicht auch durch verschiedene Studien oder verschiedene Erfahrungen gedeckt ist und dann kommst du am Ende mit 8 Fokusthemen raus.
So. Ja.
Nee, aber was dahinter steckt, ist natürlich auch, dass wir zeigen wollten, dass wir uns wieder um die Leute kümmern. Und es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal zu sagen, ey, passt auf, wir sind zu den Leuten gegangen, wir haben euch nochmal gefragt, was ist euch wirklich wichtig? Das saugen wir uns nicht aus den Fingern. Und wir konnten da dann auch natürlich das so politisch kommunizieren. Jan, Heidi und Ines konnten das immer wieder erzählen. Und es bot uns auch die Möglichkeit, immer wieder auch nach innen zu rechtfertigen, warum wir bei diesen Themen bleiben. Und daraus sind auch spannende Sachen erwachsen. Also zum Beispiel dieser Heizkostencheck. Das war keine Idee aus der Bundeszentrale, sondern von uns, aus der Bundesgeschäftsstelle, sondern das haben Münchner vor Ort, die haben bei dem Mieterverein das irgendwo in einem Magazin gelesen und haben das angewendet, hatten irgendwie 400 oder 500.000 Euro Rückzahlungen bei Vonovia für die Mieterin. Und wir haben davon mitbekommen durch den Austausch und haben dann gesagt, okay, wir entwickeln da die App und machen das breitflächig. So, und das konnten wir dann an den Haustüren, das konnten wir an den Infoständen sagen und wir konnten auch das in unsere politische Kommunikation einbauen. Also wir haben quasi die Kümmererpartei, also das, was PDS, WASG und die Linke stark gemacht hat, nah bei den Leuten, ins 21. Jahrhundert heben mit breiter Technologie und einer guten politischen Kommunikation.
Und was wissen wir jetzt wirklich über das Ergebnis selbst? Also man ist in jedem Bundesland über 5% gekommen, meines Erachtens auch zum ersten Mal in der Geschichte der Partei, dass man es sogar in Bayern geschafft hat. Man ist in den östlichen Bundesländern wieder zweistellig und in Berlin stärkste Kraft. Aber wissen wir schon zum Beispiel, wo die Partei besonders stark war, entweder demografisch oder geografisch, oder ist das eigentlich noch ein bisschen ein Blackbox?
Naja, wir müssen natürlich genauere Studien abwarten. Was sich schon jetzt erstmal zeigt, ist, dass wir natürlich in Städten und Mittelstädten stärker waren als woanders. Natürlich im Osten auch in der Fläche stärker als im Westen, das ist klar. Und das ist gar nicht so das Problem. Das Problem war immer, also linke Parteien waren dort immer stärker. Das Problem war vorher immer, dass uns weder in den Städten und Mittelstädten irgendwer noch gewählt hat und erst recht nicht, also nicht mal mehr irgendwelche Studenten. Ja, geschweige denn die arbeitende Klasse, die auch in Städten und Mittelstädten lebt und arbeitet. Ja, ich glaube, genau, und wenn man sich die ersten Zahlen anguckt, gibt es natürlich ein paar Ausschläge. Das ist einmal jüngere Wählerinnen und Wähler. Das ist das, das andere ist insbesondere jüngere Frauen in Städten. Aber ich bin auch sehr zufrieden damit, dass wir bei Arbeiterinnen und Angestellten, das ist jetzt nicht überdurchschnittlich im Verhältnis zu unserem Wahlergebnis, aber es hat sich verbessert und ist quasi so bei 8 oder 9% wie unser Wahlergebnis. Und das war, glaube ich, das ist schon mal ein wichtiges Zeichen, weil wir auch in unsere, also musst du dir ja vorstellen, wir haben unsere politische Kommunikation seit Oktober radikal gebrochen und verändert. Mit absoluter Brachialität. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell das gehen musste und so weiter und so fort. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir endlich wieder Hafenarbeiterin porträtiert haben, dass wir über die Leute, die arbeitenden Menschen gesprochen haben und so weiter und so fort. Und natürlich kannst du jetzt nicht eine Arbeiterinnenpartei innerhalb von 4 Wochen auf die Beine stellen, dass die Leute, dass im Prinzip 20 oder 30% der Arbeiterinnen uns wählen. Aber ich bin sehr stolz darauf, in den letzten 4 Monaten eben das auch bewerkstelligt zu haben, dass wir das gemeinsam so hinbekommen haben.
Mhm. Du hattest jetzt
was du sagst im Süden, in Bayern und so weiter. Ich meine, wir waren schon mal bei irgendeiner Bundestagswahl ein bisschen über 5%, aber du hast natürlich recht, überall über 5%. Und ich als Ostdeutscher sage das sehr, sehr gerne. Endlich wieder im Osten zweistellig. Finde ich fantastisch.
es ist gut, dass du nochmal die politische Kommunikation angesprochen hast, das wollte ich nämlich noch fragen, weil es heißt ja, ich meine, es ist ja klar, nach einem solchen erfolgreichen Wahlkampf, dass irgendwie alle irgendwie den Sieg auch ein bisschen für sich beanspruchen werden. Und es häufen sich jetzt auch die Stimmen, die sagen, jetzt endlich, dass die Sarah weg ist und das BSW weggebrochen ist, konnten wir den Wahlkampf und die Kampagne machen, die wir schon immer machen wollten. Jetzt erfüllen wir quasi, oder jetzt setzen wir zum Beispiel endlich die verbindende Klassenpolitik um, die wir in den 2010er Jahren die ganze Zeit besprochen haben. Aber es war irgendwie nicht möglich, weil die Partei zu zerstritten war. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen, ich weiß nicht, zynisch, aber ich denke mir, eine solche zugespitzte Kampagne, wie jetzt gefahren wurde, mit einem Fokus vor allem auf Fragen wie Mieten, Lebensmittelpreise etc., Energiepreise, das hätte man eigentlich doch locker auch vor Jahren durchführen können. Und es gab ja mehrere Kampagnen seit 2023, wo eine solche Messaging nicht umgesetzt wurde. Da würde ich mich interessieren, wenn du auch noch ein paar Wörter darüber sagen könntest, die Überlegungen hinter diesem Messaging und wie er sich unterschieden hat, zum Beispiel zu der Europawahl letztes Jahr, wo man mit einer viel breiteren Mischung an Themen quasi an den Start gegangen ist und entsprechend die Quittung von der Wählerschaft erhalten hat.
Ja, keine Diskussion über linke Strategie ohne verbindende Klassenpolitik. Lass mich kurz einen Satz zu der verbindenden Klassenpolitik sagen. Analytisch
vielleicht, vielleicht für manche, ich weiß nicht, ob alle Zuhörer das kennen, vielleicht kannst du auch erklären, was das ist.
Also gab es eine Riesendebatte in den letzten 10 Jahren. Stellt man soziales und wirtschaftlich, also Arbeit, Kapital nach vorne oder Feminismus oder Klima. Und es gab die Debatte, Wagenknecht kennen wir, wo die geendet ist. Und es gab viele, die gesagt haben, eigentlich die Strategie muss verbindende Klassenpolitik sein. Das heißt, Klimapolitik muss klassenpolitisch verbunden werden, genauso wie feministische Politik und so weiter und so fort. Das ist analytisch richtig. Genauso wie es trivial ist. Also ich weiß nicht, Black Panther Party hat Klassenpolitik gemacht und Antirassismus und so weiter und so fort. Und es ist sozusagen eine gute, wie gesagt, Analyse von einer abstrakte, aber es sagt dir nicht, wie Wählerinnen und Wähler ticken, auf welche Inhalte ihnen jetzt gerade wichtig sind und auch wie sie ideologisch verarbeiten. Was wir, glaube ich, gemacht haben, ist die Kommunikation dahingehend, also umzustellen, also das, was du eben meinst mit jetzt haben wir endlich die Wagenknecht nicht weg und jetzt können wir den Wahlkampf führen, wie wir ihn immer wollten, den haben wir zur Europawahl geführt. Also den Wahlkampf, den wir immer wollten, mit allen möglichen Themen und so weiter und so fort. Und den haben wir im Europawahlkampf geführt, würde ich sagen. Und bei 4% hätte ich gesagt, okay, das war jetzt nur Wagenknecht. Bei 2,5% kann man sagen, das funktionierte so nicht. Was wir geändert haben, war, glaube ich, Folgendes. Wir haben uns mit Framing beschäftigt, wir haben uns mit Narrativen beschäftigt, mit wertebasierter Kommunikation. Wir haben uns damit beschäftigt, wie Inhalte so eingebettet werden, kommunikativ, dass sie Menschen emotional auch im Herzen erreichen. Meinte ich eben, wenn du eine Hafenarbeiterin und einen Hafenarbeiter im Video porträtierst und die einfach mal reden lässt, oder Jan van Aken bei einem Streik steht oder Ines und die Leute reden lässt, ist das was anderes, als wenn ich im Europawahlkampf eine Theateraufführung im Plattenbaugebiet mache, Autos verbieten gröle und nicht mal eine Wurstbude da habe. Das ist sozusagen eine völlig andere Sache. Also wir haben uns wirklich angeguckt, was sagen Wählerinnenstudien, was sagen Studien zu Class-Based Campaigning, wo nämlich eben rauskommt, dass die breite Bevölkerung und auch die arbeitende Klasse gar kein so starkes Problem auch mit progressiven Werten hat wie Diversität, Gleichheit zwischen den Geschlechtern und Antirassismus und so weiter und so fort. A, drücken Sie das nicht so aus? Und B, ist es Ihnen auch nicht so, Sie springen da nicht ab, wenn du aber im Zentrum hast eine universalistische, materialistische Klassenansprache und das andere darin einbettest. Und das ging vorher nicht. Und das Zweite, glaube ich, was wir gemacht haben, war auch bestimmte Defensivthemen, wie zum Beispiel Migration oder Außenpolitik, wo unsere Wählerinnen ja seit Jahren gespalten sind. Das wussten die anderen Parteiführungen und Campaignerinnen vorher auch in anderen Wahlkämpfen. Wir haben uns dazu aber entschieden, diese Themen, wenn sie aufkommen, offensiv zu kommunizieren, aber auf eine andere Weise. Was meine ich damit? Wir haben bestimmte Signalwörter unterlassen. No border, no nation. Und wir haben gesagt, die Leute, die hier bei uns zu uns kommen, die hier da sind, die wollen sich ein Leben aufbauen. Das sind unsere Kolleginnen und Freunde und für die stehen wir ein. Wir haben also sozusagen bestimmte Signalwörter unterlassen, haben das Gleiche gesagt wie vorher, aber in einer Art und Weise, dass uns die Leute nicht schreiend wegrennen. Ich glaube, Jan van Aken im Außenpolitischen ist da das beste Beispiel, was ja vorher auch immer schwierig war. Und jetzt kann man sagen, ey, wir haben eine Friedensposition und diplomatische Inhalte, also auf Diplomatie orientierte Inhalte, wo selbst Freunde von mir sagen, die uns deshalb vielleicht früher nicht gewählt haben, hey, ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist okay. So.
Kannst du vielleicht auch sagen, du hast zum Beispiel jetzt, ich nehme an, du nimmst Bezug auf die Studie von dem Center for Working Class Politics zu den Einstellungen innerhalb der Arbeiterschaft, dass man quasi die Werte nicht ablehnt, sondern eher die Sprache und den Habitus. Mich würde insgesamt interessieren, auf welche Beispiele oder Modelle ihr geguckt habt, was waren so prägende Erfahrungen oder Ansätze, weil das hat man bestimmt nicht alles am Rosa-Luxemburg-Platz alleine ausgedacht.
Natürlich. Ja, mache ich gerne. Das eine ist, und das fand ich bei Ines bei ihrer Kandidatur zur Europawahl, aber auch zur Parteivorsitzendenwahl immer sehr gut, als sie gesagt hat, das, was die Partei braucht, trägt sie schon in sich. Bloß ist es ein bisschen, das hat sie da nicht gesagt, das sag ich, es ist verschüttet gegangen. Ne? Also die Sachen.
Wie meinst Fokus, du das genau?
Naja, auf der einen Seite die Sachen mit Fokus, die freche, mutige Ansprachen gegen die da oben, aber insbesondere Linke hilft, nah bei den Leuten, rote Tafeln machen, sich einfach um den jeglichen kleinen Alltagsmist kümmern. So. Und das haben wir auch die letzten Jahre immer gemacht. Der Unterschied ist jetzt nur, dass wir es Front and Center haben, auch in dem, wie wir uns begreifen und wie wir darüber erzählen. Wir haben das früher halt einfach so weitermachen lassen, aber wir haben es nicht eben ins Zentrum gestellt. Und das hat damit zu tun, auf der einen Seite, dass Ines zusammen mit anderen, zum Beispiel unserem ehemaligen Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler und noch anderen, Olga Fritsch aus Hamburg, das schon vor dem Hype, vor anderthalb Jahren wieder in die Hand genommen hat. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die KPÖ damals gewonnen hat. So, in Graz und ein paar Landtagswahlen. Und so kam sozusagen unser Konzept wieder zurück zu uns. Das andere, was wir uns abgeguckt haben, ist von den Angelsachsen, von den Briten und auch von Bernie-Leuten oder den Leuten, was daraus später erwachsen ist. Natürlich seit 10 Jahren oder seit 8 Jahren Organizing und Haustür, aber jetzt eben auch so eine Sachen wie Race-Class-Narrative, Value-Based Communication, also wertebasierte Kommunikation und Race-Class will ich jetzt nicht übersetzen, Das haben wir uns angeguckt und diese Vorwahlkampagne, diese Befragung und daraus das Programm oder sagen wir mal den Fokus des Programms zu entwickeln, das haben wir uns von der Arbeiterpartei in Belgien abgeschaut. Wir mussten das ein bisschen anpassen, dergestalt, dass die Arbeiterpartei in Belgien hatte das für ihre Nationalratswahl etabliert. Die hatten aber eine funktionierende Parteistruktur. Bei uns war ja zum großen Teil, also war ja vieles, insbesondere im Westen, weggebrochen. Gleichzeitig kamen schon letztes Jahr viele, also 17.000 Leute dazu und die brauchten jetzt auch irgendwas zu tun. So, also es war nicht nur sozusagen den Leuten erzählen, also unseren Mitgliedern, geht jetzt mal an die Haustür oder auf die Marktplätze und fragt die Leute, sondern es war gleichzeitig, wie baue ich eine Gruppe auf, wie mache ich ein attraktives Treffen, wie verankere ich mich in dem prekären Kiez wieder. Und worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, sowohl in meinem Bereich Parteientwicklung als auch in dem Campaigner-Bereich, ist, wir haben in Offenbach-Stadt Ergebnisse so 16 oder 17%. Ja, in Aachen war tot, der Kreisverband, vor anderthalb Jahren. Die hatten diese Vorwahlkampagne gemacht, wir haben die alle geschult. Auf einmal waren das 30, 40 Leute, haben die Haustürgespräche gemacht, haben ein Nachbarschaftsfest in einem ärmeren Viertel gemacht, zusammen mit Jan van Aken, da waren 400 Leute und die haben diese Stimmbezirke gewonnen. So, ne? Oder waren da richtig. Mhm. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Natürlich ist das nicht das Einzige, aber genau, also wir haben uns bei den Angelsachsen was abgeguckt, bei der KPÖ sozusagen unsere eigenen Sachen wieder verinnerlicht und bei der Arbeiterpartei eben diese Vorwahlkampagne. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe auch von den Polen mal was gelernt, bei einer Diskussion, als die polnische Linke aus dem Sejm oder ich glaube das Parlament heißt so, flog, da meinte die polnische Genossin, wir waren im Wahlkampf halt anti-rechts, aber anti-rechts reicht nicht, um Menschen zu überzeugen und zu wählen. Das ist natürlich eine Haltung, das ist die Grundlage, aber wir müssen denen halt schon erklären, wie das Leben besser werden kann. Und ich glaube, das ist sozusagen eine zentrale Lehre auch für mich seit Jahren.
Ja, das ist auch ein perfekter Schlusswort für meine nächste Frage, weil also mein subjektives Gefühl ist schon, dass diese Anti-Rechts-Stimmung durchaus ein Faktor war bei dem Wahlsieg am Sonntag. Und vor allem, denke ich, ist diese Anti-Rechts-Stimmung, was ist Anti-Rechts-Stimmung, das klingt so, als wäre das nicht gut. Also diese Angst und Aufregung vor dem Aufstieg der AfD und vor dem Breitmachen der AfD, würde ich mir denken, ist ein großes Motivationsfaktor hinter vielen von den jungen Leuten, die jetzt in die Partei eintreten, den 30.000, 40.000, wie auch immer es sind. Aber wie du gerade sagtest, gegen Rex sein ist vielleicht die Grundlage, aber nicht genug. Und deshalb können wir vielleicht noch ein bisschen, du hast bestimmt auch Wichtiges zu tun heute, aber wenn du noch ein bisschen Zeit hast, ich würde gerne ein bisschen über die Zukunft der Partei sprechen und wird anfangen wollen mit diesen 30.000, 40.000 neuen Mitgliedern. Du hast jetzt viele davon kennengelernt im Wahlkampf. Ich habe auch eine Schicht mit euch zusammen gemacht, habe da auch viele von diesen jungen Leuten kennengelernt. Was ist dein Gefühl, wo sie eigentlich herkommen? Also woraus schöpft sich gerade der neue Mitgliederschwung?
Ja, also vielleicht für die Leute, die, also das, was jetzt natürlich durch die Decke geht, auch in den Nachrichten sind jetzt die tausenden Neumitglieder und dass wir jetzt bei 100.000 Mitgliedern sind und so weiter und so fort. Man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, letztes Jahr kamen schon 17.000 neue hinzu und ich glaube, also wir hatten Ende Dezember eine Statistik, wo irgendwie 15-20% der Partei weniger als 2 Jahre dabei ist. Wir haben Kreisverbände, Grüße gehen raus nach Bonn, wo Kreissprecher im Prinzip Neumitglieder, Kreissprecherinnen im Prinzip Neumitglieder sind. Und jetzt, das ist natürlich eine absolute Welle, das hab ich noch nie erlebt. Also überhaupt diesen Wahlkampf werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren nie wieder sowas erleben. Deshalb jeder, der das verfolgt oder mitgemacht hat, tragt das weiter im Herzen, diese Erfahrung. Die Leute, die zu uns kommen, wir hatten ja auch früher schon ein paar Eintrittswellen, auch schon 2017, 2016, 2021. Das sind natürlich...
aber ja, eigentlich Peanuts im Vergleich zu jetzt.
Ja, aber damals auch schon fantastisch und viel. Mhm. Das sind natürlich mehrheitlich Leute unter 40 oder unter 35. Aus meinen Erfahrungen, ich war jetzt in Berlin unterwegs, ich müsste mir die Statistiken angucken, aber ich glaube, das ähnelt sich in anderen Gegenden auch. Mehrheitlich Frauen, das ist auch zum ersten Mal seit Jahren, das macht uns auch sehr stolz. Und natürlich, es sind Leute, die entweder Akademikerinnen sind oder Arbeiterkinder, die Akademikerinnen sind, in der Größe der Zahl. So, das, was ich jetzt mitbekommen habe aus eigener Erfahrung. Das ist aber gar nicht so wild, weil wild oder problematisch wird es nur, wenn Leute sozusagen in die Partei kommen und Politik für sich und ihre besten Freunde machen wollen. Das war, glaube ich, ein Fehler 2016 und 2017, nicht von den Neumitgliedern, sondern der Partei an sich, der Leute, die schon da waren, dass man sich eben, was ich vorhin meinte, ein bisschen sich in sich selbst verliebt hat. Man war ein bisschen froh, dass man jetzt cool war. Man war froh, dass man gute Wahlergebnisse hatte und endlich auch mal die Freundin am Küchen-WG-Tisch die Linke gut fand. So. Und natürlich auch die Neumitglieder kommen, bei mir war das doch früher auch so. Ich war erst Antifa und bin dann Sozialist geworden. So. Genauso wie andere erst über den feministischen, also Gleichheitskampf der Geschlechter so politisiert werden und dann eventuell Marxistinnen werden, marxistisch-feministisch. So, ne? Und das ist gar kein Problem. Ich merke im Gegensatz zu 2016 und 2017, dass wir Neumitglieder haben, die einen anderen Spirit mitbringen oder auch eine andere Vorstellung, wie Politik läuft. Ich gebe dir ein Beispiel. Letztes Jahr Neumitgliederwelle schon. Ich habe in meinem Kreisverband in Berlin-Mitte Neumitgliedertreffen und da kamen sozusagen viele aus dem postautonomen Milieu. Und der eine kommt auf mich zu und sagt, ich frage ihn, was hat dich motiviert? Ja, der Wahlsieg der KPÖ, ich habe da jetzt einen Podcast gehört. Und das möchte ich auch machen. Wo kann ich zur nächsten Mieterversammlung? Wie kann ich die organisieren? Das ist der Spirit, den die Leute haben. Und auch die ganzen Jungschen, die in Lichtenberg, wo ich jetzt viel gemacht habe, da waren, wir haben die natürlich geimpft, wir haben natürlich gesagt, hey, wenn mal was Rassistisches oder sozusagen Worte kommen, die euch nicht so passen, ein bisschen wegatmen, ne, und erstmal sich auf die Leute einlassen, klar. Und das haben sie auch geschafft. So, und das ist jetzt der erste Schritt. Und die ganze Frage, und die Leute jetzt gut einzubinden, sie zu bilden, die Strukturen weiter aufzubauen, sie in Tätigkeit, also Aktivität nicht zu bringen, das sind sie, aber zu halten und dann eben auch die sozialistischen Inhalte oder die linken Vorstellungen mit ihnen zu diskutieren, das ist jetzt eine Herausforderung. Und das, was die nächsten Jahre ansteht, ist mit diesen Leuten sich in den Kiezen oder in den Nachbarschaften zu verankern, wo man selbst nicht wohnt. So. Mhm. Mhm. Sie haben aber den Anspruch dazu. Ich meinte das eben aus Aachen, in einem ganz prekären Viertel. Und die Leute, die da in der Partei sind, sind halt junge Studentinnen, Studenten, die aber wissen, wir alleine können überhaupt nichts reißen. Weil sie erfahren haben, durch Fridays for Future oder was auch immer, das hat alles seine Grenzen. Nee, wir müssen jetzt was anders machen. Und ich glaube, da wird jetzt gut, also Ines und Jan und so weiter und auch die Parteiführung und so weiter oder Parteivorstand mit ihren Vorschlägen treffen die da auf sehr, sehr offene Ohren. So. Und die Frage, wie wir mehr Arbeiterinnen und so weiter als kulturell und politisch prägende Kraft in der Breite der Partei haben, das ist natürlich eine Jahre- und jahrzehntelange Aufgabe. Aber ich bin ganz froh, jetzt in der Bundestagsfraktion haben wir ja VW-Arbeiter, Stahlarbeiter, wir haben Krankenpflegerinnen, dicke Props nochmal von mir ich bin ja in Berlin-Mitte, Stella ist im Bundestag und genau, die ist Krankenpflegerin, von daher. Also wir sind da halbwegs on track. Aber es ist eine Herausforderung natürlich.
Vielleicht auch die gleiche Frage oder nicht die gleiche Frage, aber jetzt nochmal auf die Wählerbasis schauen. Ich meine, da kamen sehr, sehr viele Wechselwähler von Grünen und SPD. Ich glaube, von den Grünen alleine 700.000, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und viele von ihnen waren, könnte man vermuten, auch Protestwähler, um ihre eigene Parteiführung oder ihren üblichen Wahl nochmal ein Denkzettel zu verpassen, auch wegen dem Einknicken in der Migrationsfrage oder dem Rechtsruck in der Migrationsfrage. Viele von diesen Leuten sind längst nicht irgendwie stabil verankerte linke Wähler. Und du hast selber gerade gesagt, der Wahlkampf, den man gerade erlebt hat, den wird man in den nächsten 10 Jahren nicht nochmal erleben. Also besteht nicht die Gefahr, dass in den nächsten Jahren man einfach wieder auf 5% zurückschrumpft, wenn nicht niedriger, wenn man nicht systematisch diese Basis konsolidiert?
Ja, die Gefahr würde bestehen, wenn man jetzt denken würde, so ähnlich wie in den Jahren davor, die Leute haben uns jetzt alle gewählt aus Überzeugung, weil sie uns einfach den Sozialismus auf der Welt haben möchten. So, es ist natürlich jedem bewusst, dass wir einfach, das meinte ich ja vorhin, die 5% hätten wir eventuell so geschafft, ne, mit harter Arbeit, vielleicht auch 6%. Aber alles, was drüber ist, ist reine Momentaufnahme. So. Und ich glaube, das ist jedem in der Partei bewusst, insbesondere auch den 4 Führungsköpfen, also Sören, Heidi, Jan und Ines. Und wir müssen uns natürlich jetzt die Frage stellen, wie wir, das meinte ich ja vorhin, in der Breite der Bevölkerung bei Arbeiterinnen und Arbeitern, Leute, die auch Arbeiterinnen und Arbeiter sind, aber sich als Angestellte definieren und so weiter, da verankern. Ja, und das muss man organisatorisch untersetzen, das muss man inhaltlich untersetzen und man muss über Jahre eben auch in der politischen Kommunikation, also wenn du, der Peter Mertens von der Arbeiterpartei in Belgien hat gesagt, wir haben jetzt den Begriff Arbeiterklasse wieder zu einem Begriff gemacht in einer politischen Auseinandersetzung, sodass sich Leute auch so wieder definieren können und dass sie einen Bezug dazu haben und so weiter und so fort. Das hat aber 5 Jahre gedauert. Und mittlerweile sprechen auch die Sozialdemokraten wieder ein bisschen von Arbeiterklasse. Ne? Und ich glaube, das sind die Zeithorizonte, in denen wir denken müssen. Das heißt für mich organisatorisch Linke hilft, Nachbarschaftsarbeit, Feste und sozusagen und so weiter und so fort. Und Betriebsgruppenaufbau oder gewerkschaftliche Verankerung. Das ist das Organisatorische. So. Und natürlich werden das am Anfang Akademikerinnen machen. So. Die Frage ist sozusagen, hast du genug Empathie und Lust, dich auf Leute einzulassen, die nicht aus deinem eigenen Dunstkreis sind. Und wie, das meinte ich eben, die meisten Leute, die gerade zu uns kommen, wollen genau das, weil sie mit anderen Sachen an Grenzen gestoßen sind. Und dann muss man natürlich bei diesem Class-Based Communication, also reden über die Lebenswirklichkeit von arbeitenden und armen Menschen. Dabei muss man bleiben, nahbar sein und das auch durch die Praxis zeigen. Also ich habe jetzt richtig Lust, diese Mietwucher-App überall bekannt zu machen, weiter mit diesem Heizkosten-Check weiterzumachen, dann Mieterversammlung zu machen, Küche für alle, Hausaufgabenbetreuung, Familienfrühstück für die Familien, gerade Alleinerziehende, die nicht so viel Knack haben, nicht so viel Kohle. Also ich glaube, da können wir viel entwickeln und es dauert aber seine Zeit.
Vielleicht noch eine letzte Frage, weil du hast jetzt ein paar Mal Peter Mertens zitiert, dich auf die Partei der Arbeit in Belgien bezogen. Ich meine, eine Sache, die Partei der Arbeit hat vieles vorgemacht, wie man sich vor Ort verankert, wie man Strukturen schafft, die einladend sind für neue Menschen und wie man, wie du gerade vorhin erwähnt hast, wie man den Begriff Arbeiterklasse und die Identität Arbeiterklasse zuerst innerhalb der Linken und dann innerhalb dem breiteren gesellschaftlichen Diskurs verankert. Aber freue mich auch zu hören, wie stark auf das Beispiel geguckt wird. Aber wenn ich jetzt die PTB mit der Linken vergleiche, eine Sache, die die PTB auch ausmacht vom Anfang an, ist eine sehr klare, fundamental oppositionelle Haltung. Die nehmen zwar, die sind zwar in ein paar Kommunalregierungen Partner, aber auf Landes- und erst recht auf Bundesebene nehmen sie eine ziemlich fundamental oppositionelle Haltung ein und spitzen durchaus bei außenpolitischen Fragen zum Beispiel zu, auf eine Art und Weise, die in der Linkspartei zumindest kontrovers wäre, sagen wir so. Und also ich will jetzt nicht unbedingt explizit auf Ukraine oder Palästina sprechen, aber ich frage mich, wenn wir gucken, was jetzt mit dem BSW passiert ist. Das BSW hat ein gutes Wahlergebnis oder ein paar gute Wahlergebnisse, geht dann direkt in zwei Landesregierungen, die, naja, jetzt nicht besonders revolutionär waren, sagen wir, und ist zack schon wieder bei unter 5%. Die Debatte in unserer Partei über Regierungsbeteiligung, Kompromisse etc. läuft ja auch nach wie vor. Das ist nicht mit dem Abgang Wagenknechts vorbei. Kann man oder gibt es nicht das Risiko, dass man dieses ganze politische Kapital wieder verspielt, wenn man hier keine klare Orientierung nach außen kommunizieren kann?
Ich glaube, der letzte Halbsatz ist der entscheidende. Keine klare Orientierung kommunizieren oder vermitteln kann. Zu der Frage mit den Regierungen. Über die letzten Jahre haben uns auch die Landesverbände getragen und auch die besten Ergebnisse gehabt, die regieren wollten oder regiert haben. Und das ist, man muss sich das immer angucken, für was gehst du in eine Regierung, ne? Und mit welcher Wucht? Mit welchen konkreten Projekten, wo die Leute sagen, ey, das bringt mir jetzt wirklich was im Leben. So. Und wir wissen, ich will das jetzt nicht ausführen, wie schwierig es ist in einem bürgerlichen Staat mit den Apparaten, mit dem Druck von Kapitalseite und so weiter und so fort, insbesondere in Landesregierungen, wo du keine Steuerhoheit hast und so weiter und so fort. Ich glaube, der entscheidende Punkt, ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, da kommt jetzt meine Inspiration wieder, meine lateinamerikanische, ich glaube, Pepe Mujica oder so weiter hat das gesagt, aber nagel mich nicht fest, ist, dass die Radikalität der Linken nicht darin in der Sprache besteht, sondern in dem, wie sie das Leben konkret verbessert. So, ne? Das heißt, du kannst natürlich irgendwann in eine Regierung gehen, wenn du stark genug bist und auch in eine Koalitionsregierung. Da muss aber klar sein, wofür du da reingehst und du musst wirklich auch in der Partei klar haben, für diese Projekte stehen wir zusammen und wir sozusagen die anderen KoalitionspartnerInnen oder Partner sind nicht unbedingt Partner, sondern es sind Konkurrenten im Wettbewerb und so weiter und so fort und auch weltanschaulich natürlich anders, die wollen was anderes. Wir müssen unsere Sachen durchdrücken. Und wenn du sozusagen 4 oder 5, selbst wenn es 2 harte Reformen, die Leute wirklich, wo sie wirklich sagen, das hat mein Leben so unfassbar erleichtert, dann kannst du auch in eine Regierung gehen. Das muss aber vorbereitet sein. Man muss inhaltlich und strategisch klar haben, was man will. Und man muss sich damit auseinandersetzen, wie Apparate funktionieren. Ines hat das jetzt bei Insta schön in der Story gesagt. Auf Kurs bleiben, so in dem Dreh. Die Kolleginnen und Kollegen sind die Leute da draußen und nicht die Leute hier drin. So. Und du hast natürlich, und was das auch ein bisschen da anspielt, ist, du kannst ja auch in der Opposition untergehen. ich glaube, der entscheidende Punkt ist, gibst du klare Orientierung, bist du bei den Leuten und wenn Krisen auftreten in der Gesellschaft, ne, kannst du Menschen erklären, was in dieser Gesellschaft los ist und wer dafür schuld ist. So, das ist ja auch was die Partei in den letzten Jahren nicht so richtig verstanden hat. Selbst wenn du 4 tolle Forderungen hast, und kein Mensch weiß, wozu und warum das überhaupt sinnvoll ist. Und die Leute sich fragen, Mensch, hier ist irgendwie Krieg, die Inflation steigt, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Woran liegt denn das? So, warum sind so viele Leute arm oder haben Angst vor Armut? Das muss eine Partei als erstes leisten. Ein anderes gesellschaftliches Projekt gegen das, also in Abgrenzung zum liberalen Zentrum und den Rechtsradikalen und den Nazis, das an 4 oder 5 ganz konkreten großen Reformen darlegen können, die vorstellbar sind. So. Und der Rest ist sozusagen, hat die Partei alle ihre Sinne beisammen und wird sie sozusagen, kann sie als Einheit und als ja, Truppe auftreten. Und ich glaube, vielleicht was auch noch, weil du vorhin bei der Wahlkampagne fragtest, was vielleicht auch noch eine Sache war, wir sind als Team aufgetreten und man hat gemerkt, die Leute können sich gegenseitig was gönnen. Ich glaube, irgendein Journalist hat gesagt, die Partei funktioniert wie eine Boyband aus den 90ern, für jeden ist was dabei, aber die machen halt sozusagen eine gemeinsame Sache. Und ich glaube, sozusagen in diesem Spirit muss man jetzt weiter überlegen, weiter arbeiten. Ja.
Gut, vielen Dank, Martin. Das war, finde ich, ein sehr interessantes Gespräch mit vielen Einblicken in die Nuts and Bolts sozusagen von einer sehr erfolgreichen Wahlkampagne. Gratulation nochmal auf jeden Fall für den wohlverdienten Sieg. Und ja, hoffen wir, dass wir diese einmalige Chance richtig nutzen und daraus eine schlagkräftige Linke aufbauen.
Ja, das hoffe ich auch. Danke dir, Lauren, für das Gespräch. Und wie gesagt, jetzt nicht in die Überanalyse verfallen an alle, die mitgemacht haben und so weiter. Lasst uns erstmal freuen und das genießen.
Das war Jacobin Weekly für heute. Vielen Dank nochmal an Martin Neise für das sehr spannende und interessante Gespräch über den Wahlkampf der Linken und die Aufgaben, die jetzt bevorstehen. Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich auch mehr über den Erfolg und der Neuerfindung der Linkspartei sprechen. Wir werden aber auch und in erster Linie auch sprechen müssen über die gruselige Bundesregierung, die uns erwartet und die Angriffe auf uns, die sie gerade vorbereitet, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wer diese Angriffe umsetzen wird. Sicher ist, dass Friedrich Merz dabei eine gewaltige Rolle spielen wird. Deshalb, wenn du im Gespräch bleiben möchtest und uns noch nicht abonnierst, denk daran, den Podcast zu abonnieren und uns eine gute Bewertung zu geben auf den Plattformen deiner Wahl. Und wenn du willst, dass Jacobin noch lange besteht, überleg dir auch, ob du nicht ein Print-Abo bei uns abschließt. Das ist nämlich die Grundlage, auf der wir alles andere bezahlen können. Abonnieren kann man auf jacobin.de/abonnieren. Das war's von mir und bis nächste Woche.